Breitband Topic.
Auf den Partys nach der Emmy-Verleihung Ende September kursierte ein Witz unter den Anwesenden. Viele andere Nominierte seien gar nicht erschienen, um ihren Preis abzuholen, weil sie stattdessen die vorletzte Folge der Erfolgsserie Breaking Bad geguckt hätten. Die lief nämlich zeitgleich auf dem Sender AMC. Was den Scherz noch besser macht, die Serie bekam an diesem Abend auch einen Emmy als bestes TV-Drama des Jahres.
Breaking Bad ist nur ein Beispiel für den Siegeszug US-amerikanischer Serien, der eigentlich schon vor 10 Jahren begonnen hat, aber jetzt an einem Höhepunkt angekommen zu sein scheint. Denn auch um Homeland, Game of Thrones, The Wire und unzählige andere Serien hat sich ein wahrer Hype entsponnen. Und der entsteht nicht nur durch kluges Marketing der Produzenten, sondern auch durch die Fans und ihre Aktivitäten im Internet. Lennart Pyritz hat sich mit dem Netz- und Fanfiction-Experten Christian Schiffer unterhalten über soziale Netzwerke und Online-Angebote, an denen sich immer mehr Menschen mit dem Serienvirus infizieren.
Und wenn wir über Serien reden, kommen wir natürlich an einem nicht vorbei. Das ist Walter White, die Hauptfigur aus Breaking Bad, der wir hier gleich begegnen werden.
I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks.
Millionen Menschen haben die Verwandlung des Walter White vom schüchternen Chemielehrer zum rücksichtslosen Drogenhersteller in Breaking Bad verfolgt. Bis in die Feuilletons der Zeitungen und auf wissenschaftliche Symposien hat es die US-Serie über Moral und Gewalt gebracht, auch in Deutschland. Und das, obwohl sie im regulären Fernsehprogramm ein Nischendasein fristet. Der Ausbruch des Hypes um den Ausbruch des Bösen hat sich vor allem im Internet vollzogen. Der Netzexperte Christian Schiffer spricht in dem Zusammenhang vom globalen Sofa.
Wenn wir eben sowas wie Breaking Bad uns anschauen, wo natürlich vielleicht nur 10 Millionen Leute vor amerikanischen TV-Geräten saßen, aber es natürlich einen weltweiten Hype gibt, daran sieht man schon, dass eben das Internet da eine recht wichtige Rolle spielt.
Da sind zum einen die Kommentare beim Schauen der Sendung. Ehemals nur in trauter Runde auf dem Sofa geäußert, werden sie jetzt über Twitter innerhalb von Sekunden in alle Welt verbreitet. Dazu kommt die umfassende Nachbetrachtung der Serien. In Blogs werden verschiedene Theorien diskutiert, Vergleiche zu anderen Werken gezogen, Handlung und Figuren katalogisiert.
Es gibt ja zum Beispiel von Game of Thrones ein eigenes Wiki und genauso so ein Wiki gibt es auch für Breaking Bad und natürlich gibt es auch eins für The Wire.
God, this America, man.
Da werden halt alle Charaktere aufgeführt. Es gibt bei The Wire dann, da gibt es eine kriminelle Organisation, da gibt es dann ein Organigramm, was darstellt, wie diese Organisation in Staffel 1 ausgesehen hat, wie sie in Staffel 2 ausgesehen hat. Und das wird natürlich auch von Fans gemacht. Also Fans tragen dann dazu bei, auch diesen Kosmos sich leichter zu erschließen. You gotta keep the devil.
Gleichzeitig erweitern Fans im Internet diesen Kosmos unaufhörlich, machen ihn interaktiv und unsterblich durch Fanfiction. Das bedeutet, Millionen von Freizeitautoren schreiben ihre Lieblingsserie online fort, geben Randfiguren eine komplexe Biografie oder erfinden neue Handlungsstränge.
Es gibt zum Beispiel von Herr der Ringe ein sehr beliebtes Fanfiction-Buch, das heißt The Last Ring Bearer, wo Herr der Ringe erzählt wird aus Sicht von Sauron, also aus Sicht der Bösen.
In anderen Varianten werden Frodo und Sam zum schwulen Liebespaar.
I'm going to Mordor alone.
Of course you are. And I'm coming with you.
Oder Bella aus der Twilight-Saga zieht kurzerhand ins sonnige Florida, um die lichtscheuen Vampire hinter sich zu lassen. Selbst das renommierte Magazin The New Yorker veröffentlichte Fanfiction zu Breaking Bad auf seinen Internetseiten. Dass der sofortigen und weltweiten Verbreitung der Serien keine Sprachbarrieren im Weg stehen, dafür sorgen die Subtitlers.
Das ist tatsächlich eine eigene Szene, die auch sehr, sehr leidenschaftlich ist. Also es ist nicht so, dass dort Geld fließt, sondern das sind wirklich Fans, die möglichst vielen Leuten das auch zugänglich machen wollen und die eben sozusagen im virtuellen Raum da auch Anerkennung dafür bekommen.
Die Aktivitäten der Fans im Internet bewegen sich oft in einer rechtlichen Grauzone. Manche Autoren wehren sich gegen Fanfiction als Ideenklau. Serien werden kostenfrei gestreamt oder illegal heruntergeladen, bevor sie im eigenen Land offiziell verfügbar sind. Allerdings nehmen selbst Filmschaffende das Ausmaß der Piraterie offenbar als Gradmesser für die Beliebtheit einer Geschichte und ziehen daraus Schlüsse für ihre Vermarktungsstrategien.
Ich glaube, einer der Produzenten oder zumindest Regisseure von Game of Thrones hat es als großes Kompliment wahrgenommen, dass Game of Thrones die meist illegal heruntergeladene Serie der ganzen Welt ist.
Eines ist klar: Der Stern der aufwendig produzierten US-Serien geht nicht vor passiven Konsumenten auf. Über die Strahlkraft der Geschichten entscheiden auch die Diskussionen und die Kreativität der Fans im Netz. Oder, um es mit den Worten des innerlich zerrissenen Kriegsveteranen aus der Terrorismusserie Homeland auszudrücken:
My name is Nicholas Brody and I'm a sergeant in the United States Marine Corps. By the time you've watched this, you'll have read a lot of things about me, about what I've done.
Ja, Markus, oder besser nein, ich sage dir jetzt nicht, in welcher Szene in Homeland Nicholas Brody darüber resoniert, was die Menschen gehört haben, was er getan haben könnte. Das musst du selbst schauen.
Puh, spannend. Lennart Pieritz war das über den Serienvirus in sozialen Netzwerken. Dass die zum Erfolg der US-Serien einiges beigetragen haben, ist unbestritten. Doch wie wichtig ist eigentlich diese Fankultur im Internet für den Durchbruch von Serien wie Breaking Bad oder Homeland? Darüber haben wir mit dem Medienwissenschaftler Ivo Ritzer gesprochen.
Und er forscht am Institut für Film, Theater und empirische Kulturwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Und zuerst haben wir ihn gefragt, warum einige US-amerikanische Serien so erfolgreich sind, was ihren Kultstatus und ihre Bekanntheit ausmacht. Welches ist dafür der Hauptgrund?
Ja, man könnte ja sagen, dass viele der US-amerikanischen Serien, insbesondere die, die auf dem Pay-TV laufen und dort produziert wurden, ein eigenes Genre inzwischen konstituieren. Ein Genre, das sich durch eigentlich einen Verzicht auf Rücksichtnahme auszeichnet. Das heißt, es ist ein Format, in dem häufig komplexe Geschichten erzählt werden, mit Handlungen über mehrere Folgen, teilweise sogar über mehrere Staffeln hindurch und auch nicht jede Folge am Ende so mit einem Feel-Good-Gefühl enden muss, ne? Sondern da auch durchaus ein Mut zur Drastik besteht, speziell auch, wenn wir über das Pay-TV sprechen, was die Darstellung von eher tabuisierten Inhalten, Sex and Crime, anbelangt.
Ist es nur erfolgreich im Sinne von, dass es eine große Aufmerksamkeit erregt oder, weil Sie es auch gerade angesprochen haben, es wird von Pay-TV-Sendern produziert, ist das auch ein wirtschaftlicher Erfolg für die Fernsehsender?
Na, unbedingt, aber ich denke, die beiden Komponenten bedingen sich auch gegenseitig, ne? Also einerseits die Komplexität des Erzählens ist ja ein Distinktionskriterium, also etwas, was Aufmerksamkeit sichert, ebenso wie auf der anderen Seite die Darstellung von, ne, sagen wir mal, anrüchigen Inhalten. Und wir müssen natürlich da auch nochmal differenzieren, wie es bestellt ist um die amerikanische Fernsehlandschaft. Dieser wirtschaftliche Erfolg, der bemisst sich nochmal anders, ne? Mit Blick auf die großen Networks und mit Blick auf die Pay-TV-Sender. Den großen Networks, denen geht es um Marktanteile und Reichweiten für ihre Werbezielgruppen. Die Networks versuchen zu eruieren, welche demografische Gruppe sie erreichen können und dann, ob das zu erwartende Publikum groß genug ist, dass sich ein Projekt rechnet. Das ist bei den Pay-TV-Sendern anders, die eben nicht Rücksicht nehmen müssen auf ein geeignetes Werbeumfeld. Wenn sie eine sehr drastische Serie haben, dann ist wahrscheinlich ein Werbekunde für Fitnessjoghurt nicht unbedingt dafür prädestiniert, Geld auszugeben, um in diesem Kontext genannt zu werden. Es geht den Pay-TV-Sendern nicht darum, Programme zu produzieren, die möglichst viele Zuschauer erreichen, wobei sie natürlich auch sich freuen, wenn mehr zu sehen als weniger. Aber sie setzen eher auf Programme, die so eine individuelle Qualität besitzen.
Also sie setzen darauf, Abonnenten zu bekommen, die das genau im Grunde durch ihre Abos finanzieren.
Genau, und auch ein Abonnentenpublikum, das Stammpublikum bleibt, ne, das treu bleibt und deshalb auch das Abonnement verlängert, wenn vielleicht mal ein Titel, eine Serie nicht so besonders gut ankommt.
Nun kommt ja da noch hinzu, dass diese Serien auch inzwischen ein Netzhype geworden sind. Und natürlich sind Fans seit jeher die besten Multiplikatoren für die Beliebtheit einer Serie, selbst wenn sie nur im Fernsehen zu sehen war. Und es reichte einfach anzuschalten und dann im Büro davon zu erzählen. Das hat sich durch das Netz natürlich jetzt noch gesteigert. Was hat denn das Internet an Möglichkeiten für die virale Verbreitung beigetragen, mal abgesehen davon, dass man die Serien nun weltweit sehen kann?
Also es lässt sich sicher als Perspektive formulieren, dass Fernsehen und Internet immer stärker zusammenwachsen. Das zeigt sich auch daran, dass sie inzwischen sogar letztendlich auf denselben Geräten stattfinden. In den USA leider ist es so, oder bisher ist es nur dort der Fall, dass es den sogenannten Chromecast auf dem Markt gibt, ein Produkt von Google. Und es ist ein Internetstick. Ne? Man kann nicht nur in den Fernseher diesen Stick einführen, sondern auch in Computer, Tablet, Smartphone natürlich, die dann als Fernbedienung, wenn man die Analogie ziehen möchte, funktionieren. Wir müssen natürlich auch den Blick richten auf die Streaming-Dienste, die immer weiter auf dem Vormarsch sind. Das heißt, dass Fernsehen häufig gar nicht mehr über die traditionelle Apparatur stattfindet, sondern tatsächlich im Netz sich ereignet, was dann teilweise zu der paradoxen Situation führt, dass viele Zuschauer eigentlich eine Serie gar nicht mehr mit einem spezifischen Sender assoziieren.
Ist es denn so, dass es für die Serienmacher was anderes ist, so eine Serie zu produzieren, wenn sie für einen globalen oder kanalübergreifenden Markt arbeiten, statt nur für einen einzelnen Sender? Also ändert sich da irgendwas in der Produktions- und Schreibweise?
Ich bin mir da nicht sicher, ne? Wenn wir auf, inzwischen muss man sagen, ein klassisches Medium richten, ne? Den Film und in spezieller Weise den Hollywood-Film, dann war es ja immer auch schon so, ne? Dass dort auf einen globalen Markt abgezielt wurde. Aber vielleicht ist das Erfolgsmodell, ne? Von Hollywood und der amerikanischen Medienkultur gerade darin zu sehen, dass auf der einen Seite das möglichst abstrakt gehalten wird, die Konflikte, ne? Man könnte auch sagen, universellen Anspruch besitzen, auf der anderen Seite aber dann doch auch spezifisch nationale oder US-kulturspezifische Inhalte produziert werden, ne, sodass man auch etwas über das Land erfahren kann und das interessant wird für Zuschauer, die eben nicht in den USA leben.
Wir haben im Beitrag vorhin gerade gehört, es gibt eigene Wikis, wo die Serie analysiert wird, es gibt Fanfiction, wo Leute dann die Serie weiterschreiben. Ist das wichtig für den Erfolg einer solchen Serie oder geht es da eigentlich nach wie vor nur darum, dass es möglichst viele Leute gucken?
Ich denke, eher Zweiteres ist der Fall. Die Rolle von Fanfiction würde ich nicht zu sehr gewichten. Fanfiction gibt es ja seit den 30er Jahren, also mitnichten ein Phänomen der Bildmedien. Man könnte schon sagen, argumentieren, dass das in den 90er Jahren mit dem Aufkommen von Internet nochmal eine neue Qualität erreicht hat. Aber ich würde auch da nicht von einem Massenphänomen sprechen.
Aber mal abgesehen vom Fanfiction, das Netz wird ja sozusagen auch noch weiter benutzt. Also zum Beispiel, indem sich Leute über die Serie, über das Gesehene austauschen oder indem sie versuchen zu interpretieren, was denn wohl im Hintergrund passiert oder was in der nächsten Folge passieren wird. Ist das auch egal?
Ich denke, dass die Kommunikation, die früher klassischerweise im Büro am Kaffeeautomat stattgefunden hat, natürlich verlagert hat zum großen Teil. Wobei ich nicht sagen will, dass diese Kommunikation nicht auch stattfindet. Wir arbeiten ja alle hoffentlich immer noch auch in Büros. Aber Plattformen wie Facebook und Twitter sind hier natürlich Begleiter des Alltags geworden. Denke ich schon, dass sich auch dort nochmal die Diskussion auch intensiviert hat, sicherlich.
Würden Sie sagen, dass Serien nach wie vor auf passive Zuschauer ausgerichtet sind und nicht explizit auf viele echte Fans, die die Serie dann weiterverbreiten?
Wir leben ja in einer Medienlandschaft, wo tendenziell jeder Geschmack ein Nischengeschmack ist. Der Markt ist extrem fragmentiert. Von daher ist vielleicht eigentlich der Fan nicht mehr der Ausnahmerezipient, sondern die Regel geworden. Und wenn man nochmal an die ökonomischen Rahmenbedingungen denkt, gerade beim Pay-TV oder bei den Streaming-Diensten, wo es darum geht, eine Klientel an sich zu binden, ne, dann denke ich, könnte so eine intensivierte Rezeption, wie wir die im Fandom sehen, durchaus auch eine Matrix sein, die zukunftsträchtig ist.
Welche neuen Bewertungssysteme entstehen für die Serienmacher durch das Internet, um herauszufinden, was läuft und was nicht läuft? Gerüchteweise zum Beispiel kauft Netflix Lizenzen für Serien dann, wenn die besonders häufig, zum Teil auch illegal, heruntergeladen werden.
Ja, das ist richtig, ne? Gerade bei Netflix haben wir auch den interessanten Fall, da die ja nicht nur ihre eigenen Serien produzieren, sondern vor allem auch Filme und andere Titel verleihen bzw. online zugänglich machen, einen Zugriff auf riesige Datenmengen haben. Und im Beispiel der jetzt sehr, sehr erfolgreich und auch bekannt gewordenen Serie House of Cards war es tatsächlich so, dass die Daten ausgewertet haben, algorithmisch ausgewertet haben, Zugriffe auf ihre eigenen Plattformen und dort kam raus, na, was ist besonders erfolgreich, was wird besonders gerne abgerufen. Das waren Filme des Regisseurs David Fincher, der dann auch House of Cards produziert hat und die ersten beiden Folgen inszenierte. Es waren Filme mit dem Schauspieler Kevin Spacey in der Hauptrolle, der freilich nun auch die Hauptrolle in House of Cards spielt. Und es wurde auch eruiert, dass Zuschauer gerne Serien mit einem politischen Hintergrund sehen. Und all das wurde letztendlich dann ja auch bedient mit der Produktion von House of Cards.
Da haben die Fans also sagen, könnte man sagen, indirekt Einfluss genommen, einfach durch das, was sie geguckt haben. Jetzt gibt es ja, auch wenn die Fans, wie Sie sagen, möglicherweise kein Massenphänomen sind, doch sehr laute Stimmen im Internet. Der Drehbuchautor von Breaking Bad, Vince Gilligan, hat gesagt, er würde die Äußerung der Fans komplett ignorieren. Ist das immer so? Wird das immer so bleiben können? Oder glauben Sie, dass tatsächlich es eine Wechselwirkung geben kann zwischen dem, was die Fans im Netz sagen und wie ein Drehbuch weiterentwickelt wird?
Das ist natürlich eine interessante Frage. Man muss da vorsichtig sein mit Prognosen. Andererseits, wenn man auf die Geschichte der Serie und auf das Fernsehen zurückblickt, gab es immer schon solche Wechselprozesse. Ne? Speziell auch, wenn es um fantastische Titel ging. Ich denke jetzt an Star Trek, Raumschiff Enterprise oder heute ist das ein Titel wie Supernatural, wo es eine sehr, sehr enge Austauschbeziehung zwischen Produzenten und Konsumenten geht. Aber letztendlich sitzen bisher noch die Produzenten am längeren Hebel. Dass die Inhalte und auch die Drehbücher der Serien doch noch von den Produzenten bestimmt werden, auch wenn sie sich sicherlich Input, auch Anregungen kreativer Natur von ihren Fans holen.
Kommen wir mal noch zu einer ganz komplizierten und schwierigen und delikaten Frage. Breaking Bad ist nun vorbei. Was kommt als nächstes?
Mittlerweile läuft ja in den USA über Netflix, in Deutschland noch nicht abzurufen, House of Cards. Vielleicht ist das ein Titel mit einem entsprechenden Potenzial. Ich finde sie sehr interessant. Die erste Staffel ist ja verfügbar, die zweite Staffel schon in Produktion. Ich denke, das könnte durchaus ein Titel sein, von dem wir noch viel hören.
Herzlichen Dank, Ivo Ritzer vom Institut für Film, Theater und empirische Kulturwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.